Lust auf Glasfaser ist, du kriegst ein schnelles Internet, einen schnellen Internetanschluss, der stabil ist, der schnell ist auch im Sinne der Latenz und wo du die nächsten 30, 40, 50 Jahre, wenn nicht noch mehr, also ich sage jetzt mal pauschal bis zum Lebensende, brauchst du keine andere Technologie mehr.
Übermorgen. Dein Podcast von Inside Digital.
Guten Tag, darf ich mich kurz vorstellen? Mein Name ist Johanna und ich komme vom Podcast Übermorgen. Hat bei euch auch schon mal jemand geklingelt und gesagt, wir bauen derzeit in Ihrer Region ein Glasfasernetz aus und informieren Sie gerne über die Vorteile und Verfügbarkeiten eines Glasfaseranschlusses in Ihrem Haus? Und ihr habt dann geantwortet, Moment mal, ich bin mir eigentlich nicht so sicher, ob ich Glasfaser brauche und ich bin mit meinem jetzigen Internetanschluss eigentlich auch ganz zufrieden. Dann ist diese Folge von Übermorgen für euch. Braucht ihr Glasfaser? Die Antwort gibt's von unserem Experten. Außerdem geht es in den Rubriken bei den Favoriten um ein Startup aus Bayern, bei dem Studenten Solarpanels vor der Verschrottung retten und daraus Balkonkraftwerke bauen. Im Tech-Check räumen wir mit Mythen rund um den Handy-Akku auf. Und wann kommen denn eigentlich selbstfahrende Autos? Darum geht's im Zukunftsrausch. Ich bin Johanna, schön, dass ihr zuhört. Wenn sich jemand mit dem Netzausbau auskennt, dann unser Inside-Digital-Redakteur Thorsten Neuhetzki. Hallo Thorsten, schön, dass du da bist.
Hallo Johanna.
Du beschäftigst dich ja schon seit 20 Jahren journalistisch mit dem Thema und du kennst bestimmt auch das, was bei vielen von euch vielleicht auch schon vor Jahren passiert ist. An der Haustür wird geklingelt, an der Tür steht jemand mit Klemmbrett und Flyer und will, dass du dich für Glasfaser entscheidest. Viele denken sich ja dann, okay, wofür brauche ich jetzt noch Glasfaser? Thorsten, wofür brauche ich Glasfaser?
Na, ehrlicherweise gar nicht. Heute. Dass du es gar nicht brauchst, ist auch nicht richtig. Es gibt natürlich Leute, die Glasfaser brauchen, die Glasfaser haben wollen. Auf der einen Seite der höhere Upstream, den du mit einer Glasfaser hast. Du hast eine größere Stabilität. Und last not least, es ist die Latenz. Das ist für ein ganz normales Internetsurfen auf Inside Digital oder zum Podcast hören, brauchst du das heute nicht. Mhm. Aber künftig wirst du es, denk an Apple Vision Pro und solche Anwendungen, wirst du solche Latenzen brauchen. Und dann werden auch die Datenraten höher werden. Und das ist eben genau der Punkt. In der Zukunft werden wir das Glasfaser brauchen, aber es muss heute ausgebaut werden, weil es eben nicht von jetzt auf gleich verfügbar ist. Wenn wir jetzt nicht aus dem Quark kommen und das Internet ausbauen, werden wir in 10 Jahren ein großes Problem haben. Deswegen hat die Bundesregierung ja auch das Ziel, 2030 soll jeder einen gigabitfähigen Anschluss haben können, ausgegeben.
Wie können Haus- und Wohnungsbesitzer, was können die machen, um den Glasfaserausbau in ihrer Region zu unterstützen?
Na, bei Eigentümern ist es in der Tat so, dass das Allerwichtigste ist, dass die Genehmigung erteilt wird, dass der Anbieter, der bei dir vor der Haustür ausbaut, auch in dein Haus rein darf. Und viele erkennen eben auch nicht die Notwendigkeit, warum ich einen Glasfaseranschluss brauche und die sagen, ja, ich habe ja schnelles Internet, ich brauche das nicht. Mhm. Ja, heute nicht, aber in der Zukunft.
Wie sieht das für Mieterinnen und Mieter aus?
Ehrlicherweise, das Einzige, was du tun kannst, ist einen Anschluss zu bestellen auf Glasfaserbasis und natürlich kannst du auch noch mit deinem Vermieter sprechen und sagen, bitte gib diese Genehmigung, dass das Glasfaser ins Haus kommen darf.
Angst und Sorge, vielleicht ist das ja auch so einer der Punkte, wenn gerade Leute vor der Haustür stehen und dir Glasfaser verkaufen wollen. Ich finde, das klingt erstmal ein bisschen komisch. Und da gibt es ja sicherlich auch viele unseriöse Vertriebler, oder?
Ja, gibt es, keine Frage. Man muss bedenken, dass diese Leute in aller Regel davon leben, dass sie Verträge verkaufen. Sprich, die sind auf Provisionsbasis angestellt. Die Branche hat auch ein bisschen verstanden, dass das ganze Thema schwierig ist. Aber was ich jetzt auch gelernt habe und was mehrere Anbieter mir übereinstimmend gesagt haben, dieser Haustürvertrieb ist für die Anbieter ganz, ganz, ganz essentiell. Da werden so viele Verträge geschrieben, die auch valide sind, wo die Leute das auch wirklich wollten, dass sie diesen Anschluss bekommen, dass man darauf auf gar keinen Fall verzichten möchte.
Welche Fragen ihr bei so einem Besuch an eurer Haustür immer stellen solltet, wie ihr euch vor unseriösen Vertreibern schützt und welche Regionen beim Glasfaserausbau eigentlich warum hinterherhinken, darum geht es in unserer Spezialfolge am Samstag, das ganze Gespräch. Kommen wir mal zu dem großen Thema, zum Ausbauthema. Wie ist denn der aktuelle Stand?
Es kommt drauf an, was du zählst. Fast 18 Millionen, 17,9 Millionen wabern momentan durch die Gegend. Die Wahrheit ist eine andere. Das Glasfaser liegt nämlich eben ganz oft nur im Bürgersteig vor deinem Haus. Das sind diese sogenannten Homes-Passed-Anschlüsse. Mhm. Also es geht am Haus vorbei. Deutlich besser und aussagekräftiger ist eine Quote, die da heißt Homes-Connected. Mhm. Das heißt, da hast du eine Glasfaserleitung, die bei dir im Haus / in der Wohnung liegt. Das sind laut Bundesnetzagentur Stand heute 7,9 Millionen Haushalte. Wir haben in Deutschland 42 Millionen Haushalte. Da ist also noch viel Luft nach oben. Und dann gibt's noch die dritte Zahl, die ich rausgesucht habe. Das ist nämlich die Zahl der aktiven Anschlüsse. Und das sind, wenn ich meine Klaue hier selber richtig lesen kann, 4,3 Millionen Anschlüsse. Also ein Zehntel der Haushalte in Deutschland hat heute Glasfaser aktiv in Benutzung.
Siehst du es denn als realistisch an, dass wir das bis zum Ziel 2030 überhaupt hinbekommen?
Ehrliche Antwort? Nein.
Ja.
Also wenn man von dieser Stellgröße Homes Passed ausgeht, das schaffen wir vielleicht mit Ach und Krach, aber wirklich mit Ach und Krach. Also selbst da sind ja 18 Millionen, hatte ich eben gesagt, 42 Millionen Haushalte haben wir. Nee, na, es gibt noch eine vierte Größenordnung, da reden wir jetzt aber nicht über Glasfaser, sondern über Gigabit und da spielt das TV-Kabel mit rein. Je nach Studie sind wir irgendwo bei 80% der Haushalte in Deutschland, die heute Gigabit bekommen können. Mhm. Aber kommen wir auf unser anderes Gesprächsthema von vorhin, das Gigabit braucht heute kein Mensch.
Ja.
Heute. Wir brauchen künftig die Glasfaser.
Wie würdest du jetzt mit jemandem sprechen, der da so ein bisschen besorgt ist? Mach mal Lust auf Glasfaser.
Ich hoffe, das können wir mit diesem Podcast schon machen und auch mit unserer Berichterstattung auf Insta Digital. Lust auf Glasfaser ist, du kriegst ein schnelles Internet, einen schnellen Internetanschluss, der stabil ist, der schnell ist auch im Sinne der Latenz und wo du die nächsten 30, 40, 50 Jahre, wenn nicht noch mehr, also ich sage jetzt mal pauschal bis zum Lebensende, brauchst du keine andere Technologie mehr. Mhm. Und was das Thema Angstnehmen angeht, wenn dir diese Immobilie gehört, wo es um den Glasfaseranschluss geht, musst du keine Angst haben. Du musst Angst haben, wenn du künftig keine Glasfaserleitung in deinem Haushalt hast. Der Glasfaseranschluss wird wirklich irgendwann den Stellenwert eines Wasseranschlusses und eines Stromanschlusses haben.
Glasfaser, das war ja auch ein wichtiges Thema bei der AngaCom, Europas führende Kongressmesse für Breitband, Kabel, Satellit und Digitalisierung. Das heißt, dort kommen internationale Fachleute zusammen aus der Telekommunikationsbranche. Was waren so die, sag ich mal, die drei größten Punkte, die du mitgenommen hast? Du warst ja da vor einigen Wochen auf der AngaCom. Was waren so die drei wichtigsten Sachen, die du mitgenommen hast aus dieser Diskussion rund ums Glasfaser?
Ein großes Ding, das ich mitgenommen habe, ist auf jeden Fall, dass die Anbieter DSL und VDSL abschalten wollen. Und wir alleine deswegen Glasfaserausbau vorantreiben müssen. Weil du kannst DSL und VDSL nur abschalten, wenn Glasfaser da ist. Das wird kein Datum 1.1.2030 gibt es kein DSL mehr in Deutschland. Das wird es nicht geben. Es wird nach und nach, je nach Region, da wo die Glasfasernetze vernünftig ausgebaut sind, wo 80-90% der Haushalte schon eine Glasfaserleitung liegen haben, und das gibt es, Max mag es nach dem Podcast heute gar nicht glauben, aber das gibt es, da wird die Branche, aber diese Verfahren werden jetzt gerade eben entwickelt, da wird die Branche sagen, so in 2 Jahren schalten wir DSL ab. Und bis dahin haben die letzten 10-20% der Haushalte noch die Möglichkeit und die Chance, Glasfaser zu bekommen. Mhm. Und dann wird eben irgendwann in diesen Regionen Glasfaser abgeschaltet. Und so wird es nach und nach in ganz Deutschland funktionieren. Und was ich mitgenommen habe, ist, dass die Branche doch anfängt zu reflektieren, dass dieses Gegeneinander vielleicht nicht der beste Weg ist, dass man sich vielleicht auch mal überlegt, wie man noch mehr miteinander machen kann. Das sind so die Dinge, die ich vor allem mitgenommen habe. Es bewegt sich ganz viel im Hintergrund, wovon der Verbraucher gar nicht viel mitbekommt.
Ein anderes wichtiges Thema auf der AngaCom war das Nebenkostenprivileg. Am 1. Juli wird das abgeschafft. Heißt, die Kosten für einen Kabelanschluss darf von den Vermietern nicht mehr auf die Nebenkosten der Mieter umgelegt werden. Das bedeutet, Mieter müssen selbst für ihren Kabelanschluss bezahlen. Und es ist möglich, dass einige Kabelanschlüsse in Mehrfamilienhäusern abgeschaltet werden. Ob das wirklich passiert? Sitzt ihr zur Fußball-EM womöglich vor einem schwarzen Fernseher? Darüber sprechen wir Samstag in der Spezialfolge das ganze Gespräch. Und in den Rubriken geht's gleich um solche Sprüche wie »Lass dein Handy-Akku vor dem Laden nicht komplett ausgehen« und »Lass es bloß nicht die ganze Nacht am Ladekabel«. Stimmt sowas überhaupt?
Check, check.
Hier räumen wir heute mal mit Handy-Akku-Mythen auf. Beziehungsweise Blasius Kawalkowski aus dem Inside-Digital-Team klärt für euch, wie lädt man sein Handy richtig? Blasius, Mythos Nummer 1. Lass das Handy nicht komplett leer gehen.
Ja, es gibt immer wieder Experten, die sagen, nee, lass das lieber nicht leer gehen, lad das auf, wenn es nicht 0% hat, sondern eher im Bereich zwischen 30% und 80%. Ja, man sollte es nicht komplett leer gehen lassen, weil es sich dann tiefenentladen kann. Wobei viele Hersteller, oder ich würde sagen die allermeisten, da inzwischen auch eine Elektronik eingebaut haben, die den Akku natürlich auch schützt. Aber ja, sollte man nicht leer gehen lassen im Bestfall. Und auch nicht leer irgendwo einlagern, sondern zumindest irgendwie zur Hälfte gefüllt oder so.
Mythos Nummer 2, Handy nicht über Nacht laden.
Ich stell dir das so vor, das Handy wird vollgeladen. Nach 2 Stunden, nachdem du das Ding eingesteckt hast und schläfst, ist es voll. So, die 100% sind erreicht. Dann wird der Akku erschöpft, einfach durch Rumliegen oder durch irgendwelche Hintergrundaktivitäten, fällt auf 99% zurück. Das Handy merkt, ja, okay, der Akku ist nicht voll, ich lade wieder voll. Und dieser Prozess passiert dann des Öfteren in der Nacht. Das kann so eine Elektronik oder so eine Option, die einige Hersteller eingebaut haben, verhindern. Man kennt das vielleicht aus dem iPhone oder Sony hat das auch in seinen Handys drin. Da ist so eine Einstellung in den Akku-Optionen drin. Intelligentes Laden nennt sich das, ne? Also das heißt, der Akku schaltet dann bei ungefähr 80% ab. Das Handy merkt sich dann quasi, wann dein Wecker klingelt, im Regelfall, und lädt dann kurz bevor dein Wecker klingelt das Handy voll auf. Das hat den Vorteil, dass das Handy nachts nicht immer wieder vollgeladen wird. Aber ansonsten ist das natürlich auch problematisch und mindert so die Akkulaufzeit oder die Akkukapazität im Laufe der Zeit.
Mythos Nummer 3, wenn der Akku keine lange Laufzeit mehr hat, mehrmals voll und komplett entladen, damit der Akku wieder länger lebt.
Nee, das ist Quatsch. Also dieser Trick funktionierte mal. Da waren das aber noch Nickel-Cadmium-Akkus in Handys. Die sind seit 2009, glaube ich, verboten. Bei den Lithium-Ionen-Akkus funktioniert das nicht mehr. Man kann da den Akku weder trainieren, noch gibt's da einen Memory-Effekt. Also früher sagte man, ja, wenn du den Akku jetzt bei 80% abstöpselst, dann merkt sich das Handy oder der Akku das. Und dann lädt es das nächste Mal auch nur bis zu diesen 80% auf und sagt dann, das seien 100. Das ist auch alles Quatsch. Also das sind Mythen, die gibt's nicht mehr. Das gab's mal bei anderen Akkusorten, aber das ist jetzt Vergangenheit.
Wenn ihr wissen wollt, wie ihr euren Handy-Akku schneller laden könnt und was mit dem Handy genau passiert, wenn man es falsch lädt, dann klickt doch mal auf den Inside-Digital-Artikel von Blasius in den Shownotes. Und um einen Mythos geht es auch hier.
Zukunftsrausch.
Die Rubrik, in der wir schauen, was noch so auf uns zukommt. Und der ADAC hat neulich einen Artikel veröffentlicht, bei dem mich die Überschrift sofort angesprochen hat. Wie steht's eigentlich um selbstfahrende Autos? Finde ich eine super Frage. Hier kommt die Antwort. Wusstet ihr, dass es schon ein Gesetz gibt, in dem steht, dass selbstfahrende Autos in Deutschland auf der Straße fahren dürfen? Seit 2021 ist das grundsätzlich erlaubt. Wie das Ganze aussehen soll, das ist aber noch nicht klar. Weit vorne auf dem autonomen Automarkt sind, wie so oft, die USA. In einigen Städten gibt es schon Taxis, die autonom Menschen durch die Gegend fahren. Zum Beispiel in San Francisco von der Firma Waymo, einer Schwesterfirma von Google. In Deutschland gibt es auch schon Innovationen, wenn auch eher zurückhaltender. Mercedes hat zum Beispiel einen Staupiloten für die Autobahn, einen Drive Pilot. Bis zu 60 km/h kann das System autonom fahren. Auch BMW hat so einen Autobahnpilot, der bis zu 130 km/h autonom fahren kann. Was sind die Vorteile von autonomen Autos? Also zum Beispiel ältere Leute könnten einfacher unterwegs sein. Die Orte auf dem Land, wo kaum Busse fahren, sind leichter zu erreichen. Es würde auch weniger Unfälle geben. Die Probleme, die liegen auch auf der Hand. Aktuell funktionieren die Systeme nur bei heiter Sonnenschein. Sie sind extrem teuer und brauchen eine enorme Rechenleistung. Sie müssten auch noch datensicher und hackersicher sein. Und die große Frage, wie reagiert eigentlich ein autonomes Auto in einem Notfall? Laut dem ADAC wird es autonome Autos auf unseren Straßen wohl erst ab dem Jahr 2040 geben.
Favoriten.
Wenn ihr unsere Folge zum Balkonkraftwerk gehört habt, dann wisst ihr, Solarmodule zählen zu unseren absoluten Favoriten. Und mit dem beschlossenen Solarpaket 1 gibt's jetzt auch einfachere Mini-PV-Anlagen mit weniger Bürokratie, ohne digitalen Stromzähler und mit normalem Steckdosenstecker. Und der heutige Favorit kommt von unserem Inside-Digital-Redakteur Matthias. Sein Favorit heißt Panelretter. Zwei Studenten, Chris und Tillmann aus Nürnberg, hatten eine richtig gute Idee. Aus aussortierten Solarmodulen Balkonkraftwerke machen. Panelretter eben. Ob Kratzer oder Verfärbungen. Es gibt viele Gründe, warum Solarpanels nicht mehr verkauft werden können. Panelretter kauft die dann günstiger ein und baut aus den Panels ein Balkonkraftwerk. Das wird dann online verkauft und ist so um die 20% günstiger als andere Balkonkraftwerke. Und nebenbei gibt es weniger Elektroschrott und mehr erneuerbare Energien. Wenn ihr mehr über die Panelretter wissen wollt, dann klickt euch mal in die Shownotes.
Freu dich auf morgen.
Zum Ende jeder Übermorgen-Folge gibt es die gute Nachricht und heute geht's um TY3R. Das ist eine Drohne, die Menschen retten kann. Der chinesische Hersteller Didioc Makings hat einen Quadcopter gebaut, der als fliegender Rettungsring unterwegs ist und Menschen im Wasser retten soll. Die Drohne kann bis zu 47 km/h schnell sein und wiegt nur 4,4 Kilo. Sie landet im Wasser und kann bis zu 2 Menschen an der Oberfläche halten, bis Hilfe kommt. Eine richtig tolle Erfindung. Vielleicht sehen wir die ja im Sommer schon irgendwo an einem Badesee. Und weil das Motto von Inside Digital Freu dich auf morgen ist, habe ich bei Redakteur Thorsten Neuhetzki auch nachgefragt, worauf freust du dich?
Ich freue mich auf morgen, weil wir dann ein, jetzt übertragenen Sinne morgen gedacht, ein viel, viel besseres Internet haben, weil der Glasfaserausbau immer weiter voranschreiten wird. Und mit jedem Meter Glasfaser wird das Internet in Deutschland besser. Übrigens nicht nur, wenn du gezielt einen Glasfaseranschluss buchst, sondern auch im Hinblick auf die Kabelinfrastruktur, weil die kommt auch nicht ohne Glasfaser aus, und auch im Hinblick auf die Mobilfunkinfrastruktur. Jeder Meter Glasfaser hilft.
Und ich freue mich, wenn ihr unserem Podcast eine Bewertung und ein Abo dalasst. Dann verpasst ihr auch die nächste Folge nicht. Die gibt's schon diesen Samstag, das ganze Gespräch. Und die nächste reguläre Folge dann am Donnerstag in 2 Wochen. Und bis dahin, freu dich auf morgen. Und mit dem beschlossenen Solarpaket 1 gibt's jetzt auch einfachere Mini-Pau... VV! Nein, das ist ein Tier aus dem Zoo.